Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag erstmal Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Anne und ich, wir haben heute jemanden zu Gast, der wunderbare Bilder macht und Bilder in Bücher band. Und zwar nicht nur einfach so Bilder, sondern ganze Leben, wunderbare Situationen, ganz tolle Menschen. Mit all dem, was sie bewegt, wird alles für uns einfach erlebbar und sehr nahbar gemacht durch Rainer Pfisterer. Hallo Rainer, ich begrüße dich recht herzlich. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung, dabei sein zu dürfen.
Wir sind ganz glücklich, dass wir dich dabei haben, weil du einfach einen ganz tollen Job machst und was unheimlich Faszinierendes. Und bevor wir so richtig in die Projekte einsteigen, würde ich dich logischerweise, das sagt irgendwie, glaube ich, jeder, also, oder fragt dich, glaube ich, jeder, erstmal fragen, wie du überhaupt zum Fotografieren gekommen bist. Ich frage es deshalb, weil ich weiß nicht, also manchmal ist es ja so ein Schlüsselerlebnis, ja. Also ich weiß, mein Vater zum Beispiel war Fotograf und für den war das ein Schlüsselerlebnis. Der hat seine Oma hat sich wirklich, also damals, eben schon sehr lange her, wirklich das vom Munde abgespart, ihm eine Kamera kaufen zu können, weil er immer das praktisch heimlich mehr oder weniger im örtlichen Kino ausgeholfen hat und immer wieder gesagt hat, auch ich würde so gerne Fotograf werden. Dieses Fotografieren, das wäre es einfach so toll. Gar nicht Filme machen, was er später gemacht hat, sondern dieses Fotografieren. Und meine Uroma hat dann wirklich sehr, sehr lange auf seine erste Kamera gespart und die habe ich hier auch in meinem Bücherregal stehen, ja, weil das einfach, die habe ich dann bekommen als meine erste Kamera. Und es war noch hartes Fotografieren, also nicht so digital mit dem Handy mal eben so, ne? Sondern das war noch so richtig, also Handwerk, ja? Also mit Belichtung, mit allem drum und dran. Oh Gott, worauf muss ich achten? Was kann der Film und so? Und ich weiß, also ich habe mich damals unheimlich gefreut und ich hatte eine Ehrfurcht vor dieser Kamera. Und das hat bei mir halt auch ganz viel ausgelöst. Also ich bin jetzt nicht Fotografin geworden, aber ich fotografiere sehr gern, laienhaft, klar. Aber diese Leidenschaft hat sich dann doch irgendwie übertragen. Und ich glaube, also mein Vater hat mir das immer in glühendsten Emotionen auch erzählt, wie er diese Kamera bekommen hat und was das mit ihm gemacht hat. Also für sein ganzes Leben, ja. Und okay. Das ist es bei mir auch. Und jedes Mal, wenn ich die Kamera sehe, denke ich so, oh mein Gott, ja. Also das ist einfach, ist was Großes, was sehr, sehr Emotionales. Das sind ja Fotos immer, finde ich, also Bilder immer, ja. Aber eben auch dieses, was nimmst du denn auf? Was nimmst du denn mit? Ja. Und deswegen, ich will jetzt keinen Lebenslauf und ich schilder den auch nicht von dir. Ja, du bist zum Fotografieren gekommen. Aber gab es da bei dir auch irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja.
Also vielleicht ganz kurz zu meinem Einstieg in die Fotografie. Den habe ich meinem großen Bruder zu verdanken. Der ist 10 Jahre älter als ich, hatte früh eine Spiegelreflexkamera und so mit 11, 12, 13 habe ich mit der auch absolut ab und zu fotografieren dürfen. Das erste Schlüsselerlebnis war dann vielleicht meine Konfirmation. Wie bei vielen anderen auch, hat man irgendwie bei allen gesagt, ich brauche Geld, ich möchte mir was Schönes kaufen. Und da habe ich mir meine erste eigene Kamera damals gekauft. Aber die nächsten Jahre, ich war Hobbyfotograf, wie ganz viele andere auch. Ich habe gerne fotografiert, aber ich war jetzt nicht der, der ständig in der Dunkelkammer war, sondern ich habe einfach im Urlaub und auch mal privat Fotos gemacht. Aber es war eins von vielen Hobbys. Und dann habe ich Abitur gemacht, habe mir dann ein Jahr Auszeit mehr oder weniger gegönnt, dann mit dem Zivildienst begonnen, in einer Heimsonderschule in Markgröningen. Und in der Zeit, da war ich dann 20, 21, 22, war ich immer noch begeisterter Hobbyfotograf, habe auch schon die ersten Bands fotografiert aus dem Freundeskreis. Aber bis so ein halbes Jahr vor dem Ende meines Zivildienstes wusste ich nicht wirklich, wie es mit mir weitergeht, was ich vorhabe im Leben, war kurz davor sogar Sonderpädagogik zu studieren. Aber dann war es so der Moment, wo ich dachte, nee, das macht mir zwar Spaß, ja, meine Arbeit, aber vielleicht schnuppere ich einfach mal in die Fotografie rein und habe mir einen Praktikumsplatz gesucht. Das war, man muss dazu wissen, mein Zivildienst endete im Dezember. Und man konnte da eh nicht sofort mit irgendeinem Studium beginnen. Das war eh so eine Zeit des Übergangs. Und da habe ich mich einfach mal nach dem Praktikumsplatz umgeschaut. Ich kannte niemand, muss man dazu wissen. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie Freunde oder Onkel oder was auch immer, die einen Fotoladen haben und mich mal 2 Wochen zu sich genommen haben, sondern ich habe wirklich das Telefonbuch geschnappt, rumtelefoniert, habe dann relativ schnell einen Praktikumsplatz gekriegt, für 4 Wochen befristet. Und dann hat es ganz schnell so eine Eigendynamik entwickelt, dass ich dann eine Assistentenstelle bekommen habe, dass ich 2 Jahre diese festgemacht habe, dann als freier Assistent gearbeitet habe. Ja, und nach 3,5 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Also eigentlich relativ schnell sogar mit, muss nachdenken, da war ich 26, habe ich mich selbstständig gemacht. Und es ist jetzt langsam bald 30 Jahre her, also schon schon eine ganz schön lange Zeit. Vielleicht auch noch ein Schlüsselerlebnis, wenn du mich so nach Schlüsselerlebnissen fragst, dass ich einfach schon immer Musikfan war, ich aber kein Instrument spielen konnte, singen war noch schlimmer. Ich aber viele Freunde hatte, die Musik gemacht haben. Und ich war so der im Freundeskreis, der halt dann die Fotos von den Bands gemacht hat, für die ersten Kassetten, für eine kleine Art Geschichte in der Zeitung. Und ich früh gemerkt habe, dieser Fotoapparat ist so ein bisschen meine Eintrittskarte in die Musikwelt. Und das hat mich wirklich motiviert, da ja meinen Platz zu finden.
Cool. Ich meine, das ist ja auch faszinierend, ne? Also dieses Bandleben, also wie man sich das jetzt so, wenn man es nicht selber mal erlebt hat, ja, wie man sich das so vorstellt, ne? Also dieses bis in die Nacht rein, ja, Konzerte und dann vielleicht von einer Stadt in die nächste noch, ja, und dann vielleicht im Bus schlafen, feiern, was auch immer. Aber das ist schon sowas, könnte ich mir vorstellen. Also es klingt so ein bisschen raus, was dich auch fasziniert hat, oder?
Das macht mir heute noch Freude. Also ich sage immer, ich bin einfach gern Teil von so einer Geschichte. Also ich habe ja so ein paar Orchester und Bands, die ich sehr, sehr lange schon begleite. Ja, und dann ist es einfach ganz was anderes, ob man zum ersten Mal dabei ist und dass man seinen Platz finden muss oder ob man einfach gar nicht der Fotograf ist, sondern der Mensch, der dabei ist und der nebenher die Fotos macht. Und ja, dieser Familiengedanke, den es bei vielen Bands und Orchestern schon ein bisschen gibt, der ist schon auch wahr. Und ja, wie gesagt, immer wenn ich da ein bisschen Teil davon sein darf, man erlebt einfach unglaublich viel Dinge, die man als Privatperson wahrscheinlich einfach nicht erleben würde. Man kommt an Orte relativ einfach, wo man sich sonst die Hand dafür abhacken müsste, irgendwie in irgendwelche Backstage-Bereiche zu kommen. Und da ist es halt ganz natürlich, weil man ja auch eine Funktion hat.
Das ist schon toll. Also wir können jetzt mal so ein bisschen Name-Dropping betreiben, oder?
Fang an.
sowas wie Amy McDonald oder die Toten Hosen.
So. Ja gut, die Hosen, die ist natürlich eine Band, die schon wichtig ist für meine Geschichte.
Deswegen,
auch.
Das stimmt, das natürlich. Musste ich jetzt einfach sagen, genau. Weil da gibt's auch ein wunderschönes Buch, Unterwegs im Auftrag der Hosen. Im Auftrag der Hosen heißt es, ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
Oh, also ich habe die Hosen das erste Mal 1994 fotografiert, ein Jahr nach meiner Selbstständigkeit. Damals habe ich mich bei den ganzen Musikzeitschriften in Deutschland vorgestellt, dass es mich jetzt einfach auch gibt. Und habe dann sehr, sehr schnell viele tolle Aufträge vom Musikexpress bekommen. Und einer der ersten war, dass ich 2 Tage nach Bremen geflogen bin, um den Tourstart der Hosentour 1994 für den Musikexpress zu fotografieren. Aber dann war erst mal Sendepause. Und 2 Jahre später hat der Fotograf, bei dem ich vor meiner Selbstständigkeit noch assistiert habe, ein Video für die Hosen gedreht, Bonnie and Clyde, in Stuttgart damals. Und er wurde damals gefragt, ob er denn Lust hätte, mit den Hosen auf Tour zu gehen. Die haben ein Live-Album geplant. Und ihm hat es einfach zeitlich nicht so richtig reingepasst. Aber dann hat er mich ins Spiel gebracht und gesagt, aber ich kenne da jemand, der ist genau der Richtige für euch. Und sie kannten mich dann auch noch ganz, ja, flüchtig, weil die haben viele Fotografen, die mal 1-2 Tage vorbeischneien. Aber diesem Fotografen, dem Ralf Schmerberg, hatte ich damals zu verdanken, dass ich dann das erste Mal wirklich 10 Tage mit denen unterwegs war, für das Live-Album. Und daraus ist so eine sehr schöne Freundschaft und lange Partnerschaft über 16 Jahre entstanden. Also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber der schöne Spruch, alles im Leben hat seine Zeit, der trifft bei uns einfach auch zu. Dann kommen irgendwann mal andere Fotografen ins Spiel. Aber ich habe so viel mit denen gesehen. Ich war in Argentinien mit denen eine Woche unterwegs. Und da wirklich in der Art, wie ich es vorher schon beschrieben habe, wirklich als Teil der Geschichte, nicht als Randfigur, sondern man verbringt einfach den ganzen Tag miteinander.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also jetzt mal jetzt anhand von dieser Band, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, wenn wir über die Brands Band sprechen oder das Kammerorchester oder so. Aber wie muss man sich das bei so Jungs wie den Toten Hosen vorstellen, dass du da immer dabei bist? Also wie nah lassen die einen denn ran als Fotograf?
Bei einer großen Band wie den Toten Hosen ist das Allerwichtigste, du musst dir das Vertrauen erarbeiten. Wenn du das geschafft hast, dann geht alles. Wenn die irgendwie das Gefühl haben, der passt nicht zu uns, dann wirst du nie mehr angerufen. Jedes Mail bleibt unbeantwortet und bist einfach draußen. Und bei den Hosen habe ich es irgendwie geschafft, dass die mir vertraut haben relativ schnell, dass die meine Bilder mögen haben, das natürlich. Aber das ist genauso wichtig, dass du nicht nervst und nicht störst. Also man muss einfach sich vorstellen, wenn die auf Tour sind, im Bus und so weiter, das ist wirklich sehr intim und sehr privat. Und die wollen ja auch nicht, dass man da was mitkriegt, nach außen trägt an Leute, die es gar nichts angeht. Und das habe ich, glaube ich, einfach sehr früh geschafft, dass die wussten, okay, Der Rainer macht gute Bilder, der nervt nicht und der darf einfach gern mit uns dabei
und
sein.
Und keine Insights preis, die wirklich nicht nach draußen sollen. Ne? Weil die
ganz
haben
wichtig,
ja so wenig
super
Privatsphäre
wichtig,
eigentlich, ne? Weil die ja überall ständig unter Beobachtung sind.
Ja klar, und bei den großen Bands, die alle wollen ja irgendwelche Bilder sehen, wo, keine Ahnung, ich bin einfach kein Paparazzi. Das ist mir einfach ganz wichtig. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Bilder zu erhaschen. Mir wäre nichts peinlicher, als wenn mich jemand drauf ansprechen würde, hey, du hast das Bild von mir rausgegeben, was fällt dir ein, was für eine Frechheit, du weißt, dass ich das nicht wollte. Also das wird mir so in Mark und Bein treffen, dass ich da glaube, dass ich ein sehr gutes Gespür habe, wo die Grenzen sind. Man muss einfach ganz früh die Grenzen spüren und wie gesagt, dann geht eigentlich alles. Also im Prinzip, man darf dann auch alles fotografieren, das ist aber noch die Entscheidung, wie gehe ich mit dem Bild, mit dem Bildmaterial um, und da habe ich da bei denen nie irgendwie verbrannte Erde hinterlassen. Und deshalb hat es ja auch dazu geführt, deshalb gibt es auch den Katalog, den du gerade hattest, dass ich 2009 wirklich eine sehr, sehr schöne große Ausstellung über sie machen konnte. Die einzige Einzelausstellung, die es über die Hosen lange Zeit gab. Jetzt gab es, glaube ich, letztes Jahr nochmal eine von der Fotografin aus Düsseldorf. Aber ich war einfach der sich dann auch die Mühe gemacht hat, ja, diese lange Zeit mal wirklich in Bilder und in den Katalog zu fassen.
Musst du dich dann bei jeder Band, die du begleitest, quasi neu beweisen? Oder gibt es dann auch den Punkt, wo du dann schon so eine Art Ruf hast, wo die dann schon wissen, dass sie dir vertrauen können?
Nee, ich glaube, das startet immer wieder von Neuem. Also du wirst natürlich, wenn du empfohlen wirst, hast du ein anderes Entree, als wenn dich gar niemand kennt. Aber die Chemie muss immer stimmen. Also so diese Grundvoraussetzungen, die irgendwie funktionieren müssen, die sind immer wieder genau gleich aufs Neue. Also da ist wirklich kein Unterschied.
Neben der Musik hast du ja auch andere Themen, die du fotografierst. Aber was ich jetzt so gesehen habe, das zentrale Thema ist eigentlich immer der Mensch. Und das unterscheidet dich ja sicher schon von vielen
ganz
anderen
genau.
Fotografen, die sich auch auf Natur und so spezialisieren. Aber was fasziniert dich daran besonders, dass du den Menschen und sein Tun so ins Zentrum stellst?
Also ich finde es schon immer ein Riesenprivileg, hinter Kulissen blicken zu dürfen und zu sehen, wie funktionieren Dinge, wie arbeiten Menschen zusammen. Das treibt mich einfach schon immer an und das wirklich in allen Bereichen, die man sich nur vorstellen kann. Also Musik ist immer so, das schwebt über allem bei mir seit 30 Jahren. Und viele denken, ich würde nur Bands fotografieren und Festivals, aber das stimmt überhaupt gar nicht. Also ich sage mal ein paar Beispiele. Ich mache sehr viel im Sport auch, aber da eigentlich nur Fußball. Aber ich arbeite seit 2007 sehr intensiv für die TSG Hoffenheim, arbeite auch immer wieder für den VfB Stuttgart. Aber auch da bin ich jetzt nicht der Sportfotograf, sondern ich habe dann Merchandising-Fotos gemacht. Ich habe die Autogrammkarten fotografiert. Also auch wirklich Situation, wo man die Menschen und die Spieler ein bisschen kennenlernt, was mir immer Spaß macht. Ich habe den Herrn Kretschmann wirklich oft begleiten dürfen, auch zur Auslandsreise, wo man dann einfach eine Woche mit so einem Tross unterwegs ist, einfach auch da spürt, wie ticken die, was haben die für einen Stress, was haben die für einen Alltag. Also mich interessiert eigentlich schon immer der Alltag von allen möglichen Menschen. Wie sieht der aus? Wie viel Schein und wie viel Sein steckt da wirklich dahinter? Und ich versuche dann einfach immer, meine Fotos zu machen. Und das glaube ich relativ dezent. Also ich hoffe, ich bin keiner, der sich unnötig in den Vordergrund spielt, sondern wenn ich wohin komme, sage ich danke, dass ich da sein darf. Und dann bin ich froh, wenn eigentlich keiner was von mir will, sondern ich in Ruhe arbeiten kann.
Ja, aber das ist so ein bisschen, du hast es mal in einem Interview gesagt, also ich kenne diesen Satz, den du da gesagt hast, den kenne ich aus dem journalistischen Bereich tatsächlich. Und wir sind ja jetzt hier im journalistischen Bereich, ne? Also so Fotojournalist oder anders Journalist, wie auch immer. Und der Gründer des Spiegel hat ja mal gesagt, sagen, was ist. Ja, und du sagst ja gerne, zeigen, was ist. Also dieses hinter die Kulissen gucken ist bei dir ja, finde ich,
ja,
mehr.
Das stimmt.
Also du guckst ja wirklich, ja, so also du zeigst die Menschen halt einfach wirklich, also wie sie sind, ne, so ungeschminkt, ungestellt, sondern wirklich in so ganz natürlich. Das ist ja das, was man ja eigentlich möchte, also wo man dann das Gefühl hat, jemand wird auch tatsächlich erkennbar oder nahbar. Aber das ist ja eine Kunst, das ist ja was nicht jeder kann. Also ich sage jetzt mal, draufhalten könnte jetzt jeder, aber den richtigen Moment erwischen oder die richtige Situation, wie auch immer, das ist ja schon was Besonderes.
Ja, aber das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also erstmal freut es mich, wenn es so ankommt, dass ich diese Fähigkeit habe. Aber das hat halt wirklich ganz stark damit zu tun, dass sie einem eine Türe öffnen und einen hereinlassen und sagen, du bist willkommen, ich vertraue dir, mach deine Arbeit, schön, dass du da bist. Und dann kriege ich, glaube ich, auch ganz andere Porträts, als wenn ich jetzt irgendwie, die Leute müssen sich wohlfühlen mit dir. Also das ist jetzt auch nicht so, ich mache ja auch viele Porträtgeschichten. Und ich bin in der Regel keiner, der da einen riesen Aufwand betreibt, weil ich habe ganz früh für mich gemerkt, umso mehr Aufwand ich betreibe, umso kleiner fühlt sich manchmal der Gegenüber, vor allem wenn er es nicht gewohnt ist, fotografiert zu werden. Und wenn ich da einfach so eine Natürlichkeit lasse, also ich sage jetzt mal den Klassiker, wenn ich jetzt wohin komme, um jemanden zu porträtieren, dann sage ich gerne mal, setz dich hin, guck mich an. Und so wie die Person da sitzt, mit dieser Körperhaltung, mit diesem Blick, das ist in den allermeisten Fällen genau der Blick, der zu dem Menschen gehört und der ihn, glaube auch, der ihn auch widerspiegelt. Und wenn ich jetzt anfange, 5 Fotolampen aufzubauen und 3 Hintergründe aufzubauen und ihm dann sage, ah, jetzt so hinsetzen und die rechte Schulter muss vor und das linke Ohr noch ein bisschen nach hinten und jetzt schauen Sie doch mal ein bisschen anders, dann verunsichere ich die Menschen total. Und das habe ich, glaube ich, wie gesagt, auch dafür gemerkt, den Aufwand minimieren und einfach mit dieser Natürlichkeit spielen und dann kriege ich die Bilder, die mir irgendwie wichtig sind, die das widerspiegeln, ja, wie du es von Herrn Augstein gerade schon besprochen hast, beschrieben hast, die einfach vielleicht das zeigen, was ist, ja. Gut, also habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber zeigen, was ist, klar. Auch das ist genau wahrscheinlich mein Thema.
Da sind wir jetzt bei einem ganz schönen Punkt. Du hast eben auch erwähnt, dass du ja also unter anderem auch für den VfB fotografierst und dass Fußball ja deine Leidenschaft ist. Und du hast ja eine ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen soll. Also dein wunderbares Projekt, ich nenne es jetzt einfach mal, die Brenzband, ja, was du ins Leben gerufen hast. Und für diejenigen, die das jetzt nicht kennen und die vielleicht dem Fußball nicht so verbunden sind, weil es ist ja nicht in dem Sinne nur Fußball, sondern es ist ja viel, 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 viel mehr. Vielleicht erklärst du einfach mal ganz kurz, was sich hinter diesem wunderbaren Thema verbirgt.
Ja, die Brenzband habe natürlich nicht ich ins Leben gerufen. Die gibt es seit 40 Jahren. Die sind groß geworden ohne mich. Aber ich hatte das Glück, diese wirklich unglaubliche Band vor auch 20 Jahren schon her kennenzulernen. Kurz zum Hintergrund. Die Brenzband ist die erste integrative Musikband Deutschlands, wo Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Musik machen. Und das einfach auf eine unfassbar sympathische Art, dass sie damit um die Welt ziehen, dass sie UNESCO-Botschafter für den Frieden geworden sind und einfach den Menschen zeigen, zu was Behinderte oder, ja, es sind jetzt in dem Fall geistig Behinderte, zu was die fähig sind, wenn man sie fördert und fordert. Mhm. Das ist so der große Ansatz. Und ich habe 2003 begonnen, sie zu begleiten, einfach als freies Fotoprojekt. Ich habe die kennengelernt. Also, schon klar. Ich hab die kennengelernt über einen Freund damals. Und es war sofort so ein Heimkommen für mich. Also ich habe ja von meinem Zivildienst kurz gesprochen und die Brenzband war einfach diese Welt, die ich 20 Monate in meinem Zivildienst kennenlernen durfte, eine mir damals erstmal fremde Welt, wo ich mich aber total wohlgefühlt habe. Und in der Brenzband, als ich die als Musiker kennenlernte, das war sofort so ein Blick in mein Leben, das ich immer total geschätzt habe, wo ich einfach gemerkt habe, hier fühle ich mich zu Hause. Und die sich auch mit mir sehr wohl gefühlt haben. Und ich habe die dann 3 Jahre begleitet. Erstmal ohne zu wissen, warum. Einfach, weil es mich wirklich interessiert hat. Habe in der Zeit einen Journalisten kennengelernt. Und dann haben wir 2006 schon das erste Buch über die gemacht. Das hieß damals Makellos. Und das war wirklich schon ein ganz, ganz tolles Buch. Also ist jetzt fast 16 Jahre alt. Aber das Buch wird nie alt werden. Wir haben einfach wirklich einen super Journalist, der Michael Ohnewald. Und er hat in ganz tollen Worten diese Menschen erfasst. Was ist ihr Antrieb? Diesen Stress zum Teil ja auch, ständig auf Konzerten zu sein, zu machen. Und ich habe nach dem Buch gesagt damals, also ich bin immer für euch da, Brenzband, ich liebe euch, aber ich werde es reduzieren. Also ich kann jetzt nicht, mein Ziel ist erstmal erreicht. Und dann gab es in den Jahren einfach nur so besondere Anlässe, wo ich natürlich mitgegangen bin. Zum Beispiel war ich in China dabei, 2011 für eine Woche. Wobei mit den Bildern damals gar nicht so viel passiert ist, aber das war natürlich auch ganz irre, eine Woche lang durch China mit denen zu reisen, wirklich umjubelte Konzerte, ganz verrückt. Dann gingen wir da ein paar Jahre hin, wo jetzt sich nicht, wie gesagt, wir haben uns immer getroffen und gesehen, aber ich war jetzt nicht so ständig am Fotografieren, aber 2016 wurde ich angesprochen vom Gründer der Brenzband, vom Horst Högel. Er meinte, Rainer, wir gehen in einem Jahr nach Ecuador auf Konzertreise, hast du Lust mitzugehen? Und erstens hatte ich natürlich große Lust, aber zweitens war da auch der Moment da, wo ich gespürt habe, man könnte mal wieder ein Buch über die Brenzband machen. Da ist so viel Neues passiert. Aber dann war mir klar, wenn, dann brauche ich wieder einen Journalisten, der einfach nur manche Sachen kann man nur mit Bildern beschreiben, aber es wäre mir jetzt in dem Fall zu wenig gewesen. Und habe den Ingmar Volkmann, ein ganz alter Freund von mir, von der Stuttgarter Zeitung gefragt, ob er denn Lust hätte, einfach mitzugehen eine Woche. Ingmar ging mit, was einfach für mich auch ein Riesengeschenk war, weil ich auch da jemand an meiner Seite hatte. Wir sprechen eine Sprache. Das ist einfach auch ganz wichtig bei solchen Projekten. Wir müssen nun da, ich muss ihm nichts erklären, was ich gern hätte. Und er weiß auch, wenn er Bilder von mir braucht, der Rainer, der kriegt das schon hin. Wir sind dann im Herbst 2017 nach Ecuador geflogen, eine Woche. Wirklich unglaubliche Reise. Ein wunderschönes Land. Unglaubliche Auftritte. Ganz, ganz verrückt. Und ich hatte, wie gesagt, die Idee, ein Buch zu machen. Das war auch klar, wir brauchen Geld dafür, weil irgendjemand muss das ja bezahlen. Und dann war es ganz verrückt. Am letzten Tag unserer Reise hat der Ingmar online eine Geschichte geschrieben auf der Stuttgarter Zeitungsseite. Und am nächsten Morgen gucke ich auf mein Handy und ein anderer sehr guter Freund von mir, der beim VfB Stuttgart arbeitet und da unter anderem für die ganzen sozialen Projekte beim VfB zuständig ist, schreibt mir nach Ecuador: Hey Rainer, das ist so cool mit der Brenzband. Wir müssen irgendwie mal den VfB und die Brenzband zusammenbringen. Und ich habe das gelesen und ich war sofort Feuer und Flamme, weil ich wusste, wenn er mir das schreibt, dann ist es nicht so nettes auf die Schulter klopfen, sondern dann ist da eine Idee dahinter. Bin zu Ingmar gerast, sag, guck mal, da geht was. Wir müssen uns ganz schnell treffen und mit dem Steffen reden, irgendwas kriegen wir da hin. Haben uns auch bald getroffen beim VfB, weil Steffen und der Ingmar, die kannten sich noch gar nicht. Und dann ist folgende Idee entstanden. Es war klar, dass im April 2018 es so eine Art Sonderspieltag gab. Das heißt, die Mercedes-Benz-Bank, die der Sponsor sind vom VfB, verzichten auf das Trikot-Logo. Und an diesem Spieltag wird der Begriff Inklusion im Mittelpunkt stehen. Also es war auch ohne die Brenzband schon lange geplant. Und deshalb hatte der VfB die Idee, das wäre doch einfach vielleicht ein schöner Zug, wenn man die VfB-Hymne, die es schon länger gibt, die heißt für immer VfB, von der Band Die Fraktion, wenn man die als integrative Musikhymne nochmal neu aufnimmt und an diesem Spieltag einfach dann der Welt präsentiert und gedacht war, einmal dieses Lied zu spielen, und das war es dann irgendwie. Und dann war aber klar, das könnte ja das Thema des Buches sein. Also von Ecuador, wo wir waren, erzählen wir die Geschichte weiter. Was kann denn passieren, wenn dann Leute aufspringen auf eine Idee, die einfach gut ist und wo die Zeit reif dafür ist. Und dann habe ich, glaube ich, so alle Kontakte, die ich irgendwie habe, angezapft oder mir einfach überlegt, wer passt denn, wer unterstützt uns auf top professionelle Art und Weise, um das Ding wirklich richtig groß zu machen. Und das eine war halt, dass wir ein Tonstudio gebraucht haben. Da gibt es ein Ludwigsburges Tonstudio Bauer, eines der besten in Deutschland, die uns einfach einen Tag umsonst reingelassen haben. Weil, wie gesagt, wir hatten kein wirkliches Budget, um das groß zu machen. Und das andere war einfach, dass wir ein Video gebraucht haben, um die ganze Geschichte zu zeigen. Und wieder ein Freund, also es ging alles, ob alles so der große Freundeskreis wäre. Aber das Schöne in meinem beruflichen Leben ist schon, dass ich das Privileg habe, wirklich mit vielen Menschen zu arbeiten, wo auch irgendwie, wo die Chemie wirklich komplett stimmt, wo man zusammenarbeitet, wenn man professionell die gleiche Wellenlänge hat, aber weil man sich einfach auch mag und weil man offen miteinander reden kann und nicht irgendwelche Geschichten erzählen. Und dieser Filmemacher wieder, den ich da akquiriert habe, ist der Jochen Laube, Filmproduzent aus Ludwigsburg, super netter Kerl, super erfolgreich, und jetzt kommt das Wichtigste, der größte VfB-Fan, den ich kenne. Und es war mir einfach klar, wenn ich Jochen frage, der kann gar nicht Nein sagen, das geht einfach nicht. Und dann haben wir einfach im März dieses Video gedreht, also im Tonstudio Bauer das Lied aufgenommen, da hat Jochen mit seinem Team gedreht. Dann sind wir mit der Brenzband zu einem Spiel vom VfB gegangen, gegen Leipzig damals. Und diese ganze Geschichte zeigt sich dann in dem Video wieder, das wir Ende April vorgestellt haben im Stadion. Und diese ganze Geschichte von Quito in die Ganzschatte Kurve erzählt dann unser Buch, das ein halbes Jahr später erschienen ist. Und da haben wir es halt geschafft, über 4 Sponsoren das Buch komplett zu finanzieren und der Band 2000 Bücher dann im November 2018 zu schenken. Und jeder Euro des Erlöses geht wirklich komplett in die Bandkasse. Und es ist wirklich so eine Geschichte, die bis zum heutigen Tag, und das ist ja auch ein paar Jahre her, die einfach keinen Haken hat, überhaupt gar keinen. Das war einfach so eine Herzensangelegenheit von allen, die dabei waren. Vielleicht eine kleine Anekdote noch. Sehr gerne. Als die Idee geboren ist, mit der Fraktion, also mit der Urband des VfB das Lied zu machen, hatte ich so ein bisschen Skepsis, ob die Band, ich kannte die bis dahin nicht, ob die das denn gut finden, wenn ihr Lied plötzlich auch noch von anderen gesungen wird. Ich habe gedacht, wollen die das? Und der Steffen vom VfB meinte: Rainer, vertrau mir, die sind cool, die mögen das. Aber das war meine einzige Angst, dass irgendwie da die Chemie nicht stimmen könnte, weil man denen vielleicht sowas überstülpt, was die gar nicht wollen. Und wir haben uns im Tonstudio zum ersten Mal getroffen. Die kannten sich privat oder die kannten sich gar nicht vorher. Die haben den, vielleicht den Namen Brenzfeld mal gehört, aber man kannte sich nicht. Und dann treffen wir uns Sonntagmittags im Ludwigsburg Tonstudio Bauer und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Also dieses Zusammentreffen von der Brenzband und der Fraktion, das ist bis heute auch Liebe. Also sie haben viele gemeinsame Konzerte gespielt. Das ist einfach wirklich so eine Geschichte, die das Leben schreibt, wenn Dinge mal ins Rollen kommen und sie keiner aufhält. Und auch noch so eine letzte Anekdote dazu. Dieses Video war wirklich dafür gedreht, dass es an dem Spieltag gezeigt wird und dann ist der Inklusionsspieltag auch wieder vorbei. Nur bis zum heutigen Tage, vor jedem VfB-Spiel, läuft unser Video. Das ist einfach, also wenn das Spiel um 3:30 beginnt, 15.22 Uhr, wird halt unser Video gezeigt. Und das ist einfach eine ganz schöne Geschichte. Also wenn es wirklich interessiert, auf YouTube für immer VfB 2018 googeln und dann versteht man viel von dem, was ich jetzt versucht habe, in Worte zu fassen.
Wir verlinken gerne. Ja, ja, und vor allem, wir zeigen auch das Buch. Also wenn ich es jetzt hier in die Kamera halte, seht ihr das da draußen leider nicht, die ihr das jetzt hört. Aber ich mache auf jeden Fall Foto, ich verlinke überall hin, weil es ist wirklich, also ja, einfach ganz, ganz viel Herz. So.
Es ist, ja, vielleicht doch noch eine allerletzte Anekdote, was man einfach auch wissen muss. Die Musik, also die Behindertenmusiker der Brenzband, sind alle so in meinem Alter, so um die 50, sage ich mal, also zum Teil sogar schon älter. Und die sind einfach alle VfB-Fans, schon ihr ganzes Leben. Also die sind einfach VfB-Fans. Und das allererste Foto im Buch ist von einem der Behindertenmusiker, von einem geistig Behinderten, vom Ralfi. Und Ralfi spielt bei der Brenzband die Klanghölzer. Also er ist wirklich so der Taktgeber, aber manchmal ist ihm auch alles zu schnell, dann dauert alles ein bisschen. Und von Ralfi habe ich ein Foto gemacht 2011 in China an der chinesischen Mauer, wo er dasteht mit einer großen VfB Stuttgart-Hüte. Ja. Dieses Bild, das ist wirklich ein Schnappschuss damals entstanden. Und in dieser Tüte war halt eine Woche lang alles drin, was Ralfi wichtig ist. Das war sein Handgepäck für alle Fälle. Und dass Ralfi Jahre später Teil dieser VfB-Geschichte wird und noch besser, ein Kapitel im Buch ist, dass wir beim VfB mal einen Auftritt hatten. Und zwar an Ralfis 50. Geburtstag. Und er bekommt halt an diesem Abend seine Ralfi 50 Geburtstagstorte geschenkt. Und das sind einfach, ja, das macht mich heute noch glücklich, dass ich da wirklich meinen Teil dazu beitragen konnte, dass das alles so entstanden ist und bis heute noch, ja, einfach Bestand hat. Also die Brenzband gehört immer noch zum VfB dazu und so weiter. Ganz schöne Geschichte, wirklich.
Viele Zufälle, die zusammenkamen.
Ja, viele Zufälle. Also es ist schon immer einer meiner Standardsprüche. Zufälle sind einfach super wichtig. Aber Zufälle ergeben Chancen, aber die muss man dann einfach auch nutzen. Sonst ist es einfach wieder vorbei. Aber klar, Zufälle und Glück sind einfach mit das Allerwichtigste im Leben. Und dann kommt aber die Frage, wie geht man damit um? Nimmt man es als Chance? Oder verpasst man irgendwie was natürlich immer mal auch vorkommt.
Du engagierst dich ja wirklich in den verschiedensten Bereichen. Ich finde jetzt so ein bisschen passt da schon jetzt irgendwie auch so der Übergang zu diesem Projekt. Auch ein, ich nehme an, auch ein Herzensprojekt, wo du wunderbare Fotos auch dazu gemacht hast. Auch das werde ich verlinken. Das Buch heißt Volle Tonne leerer Teller, was sich ändern muss. Gespräche über Armut, Verschwendung, Gerechtigkeit und notwendiges Engagement. Und ich habe, ich war am Freitag mit einer guten Freundin unterwegs und wir sind vom Heusteigviertel runtergefahren Richtung Stadt und haben wirklich, also von relativ weit oben schon, ja, also so kurz die, weiß ich nicht, die Abbiegung kurz vorm Herbert, sage ich jetzt mal, ja. Ab da, da war schon die Schlange zu sehen, runter bis zu den Tafeln. Mhm. Und meine Freundin und ich, wir haben den ganzen Mittag über nichts anderes gesprochen. Über was das, also einfach, was heißt das, ja? Was passiert da eigentlich? Was kriegen wir vielleicht auch gar nicht mit im Detail, weil wir so in unserem Alltag, in unserem normalen Alltag verhaftet sind. Deswegen erzähl gerne uns ein bisschen was zu diesem Projekt, wie es zu diesem Buch gekommen ist und zu den Fotos.
Erzähle ich gerne. Also da muss man jetzt erstmal voranstellen, das ist jetzt kein Projekt von mir, wo ich die Idee hatte, sondern da würde ich einfach, also Brenzband war wirklich so mein Baby oder auch Kammerorchester, wo wir vielleicht noch drüber reden, hatte ich eine Idee, ich will was machen. Aber bei diesem Buch über die Tafel Deutschland ist die Geschichte einfach die, wo wir gerade wieder bei Zufälle waren. Der Bundesvorsitzende der Tafel Deutschland ist der Jochen Brühl schon viele Jahre. Und ich habe Jochen vor vielen Jahren kennengelernt, jetzt wird's lustig, bei einer Reise mit der Brenzband, die wir gemeinsam gemacht haben. Wir sind damals nach Berlin gefahren, haben uns da kennengelernt und auch mögen gelernt und hatten dann auch Kontakt in Ludwigsburg immer wieder. Und Jochen schätzt meine Arbeit schon viele Jahre sehr, das weiß ich auch. Und dann habe ich die Tote-Hosen-Ausstellung damals gemacht, fand er irgendwie auch ganz toll. Das ist aber alles wirklich 12, 13 Jahre her. Aber Jochen sagte damals schon, Rainer, wir machen mal ein Buch zusammen. Das, glaub mir, das wird kommen. Und ich sagte dann, ja, melde dich, du hast meine Daten, ich bin gespannt. Und dann sind viele Jahre vergangen. Jochen ist da dann weggezogen nach Ludwigsburg und ich bin ziemlicher Facebook-Junkie und halt mit ganz vielen Leuten einfach über Facebook Kontakt, die sonst vielleicht aus meinem Leben irgendwann geschieden wären, aber dafür finde ich es wirklich ein wunderbares Medium. Ich poste auch relativ viel und oft, so dass auch Leute, die mich aktiv nicht mehr so wahrnehmen können, weil sie nicht mehr hier sind, einfach über die Jahre mitkriegen, was beschäftigt mich, was mache ich. Und Jochen hat mich dann 2018 oder 19, weiß schon gar nicht mehr, dann wirklich kontaktiert. Es würde einen Verlag geben, der ein Buch mit ihm machen würde. Und die Idee war einfach folgende, dass wir gemeinsam durch Deutschland ziehen. Im Frühjahr 2019 war das. Und Jochen mit, glaube ich, insgesamt 18 Gesprächspartnern einfach über soziale Themen spricht. Und das waren aber wirklich ganz, ganz verschiedene Gesprächspartner. Also mal ein paar Beispiele, Jörg Pilawa, Tim Raue, der Starkoch aus Berlin, der eher ärmlichen Verhältnissen mal kam und sich da hochgearbeitet hat. Ehemalige Politiker, dann eine Foodbloggerin, die selber Talfe-Kundin ist, aber ganz erfolgreich einen Foodblog aufgebaut hat. Und das war ein Job genau nach meinem Geschmack. Also ich liebe es ja, wenn ich einfach dabei sein kann und meine Bilder machen. Und wir haben einfach dann, wie gesagt, diese Leute in ganz Deutschland getroffen. Das waren immer so ein, zweistündige Gespräche. Und ich habe das, was mir auch relativ leicht fällt, das einfach dokumentiert, diese Szenen und diese Situation. Aber das war einfach auch wirklich eine ganz, ganz intensive und schöne Zeit. Und auch für mich so, das Buch wird nie alt werden. Also das mag ich einfach an Büchern, dass sie wirklich was konservieren, was dann im Optimalfall auch in 100 Jahren noch eine Geschichte erzählt. Wenn man sie vielleicht auch nicht mehr dann in dem Kontext dann nicht mehr versteht, aber nachvollziehen kann, wie waren denn die Verhältnisse damals? Warum waren manche Dinge so? Und da gibt's halt nichts Vergleichbares zu Büchern. Und deshalb, das ist auch mein Zugang zu Büchern einfach nach wie vor, weil die wirklich meine Arbeit langfristig einfach wirklich dokumentieren und zeigen.
Und wie war die Arbeit an diesem Buch? War das irgendwie auch emotional herausfordernd, das dann so zu sehen?
Nö. Gar nicht. Also wir haben jetzt nicht, also erstens mal, ich habe schon so viel gesehen in meinem Leben, also ich glaube auch Leid gesehen. Und also eine Tafel ist für, ich war auch schon vielen Tafeln, aber da bin ich jetzt, muss ich gestehen, das sind jetzt nicht total emotional berührt. Ich weiß, dass es viel mehr Armut in Deutschland gibt, als man sich eingestehen mag, aber ich kriege jetzt keine Depression, wenn ich in der Tafel fotografiere. Aber das war jetzt für das Buch wirklich gar nicht das Thema. Also wir haben eigentlich, einmal habe ich in der Tafel fotografiert, aber nicht um die Fotos in der Tafel zu machen, sondern eine der Porträtierten war die Gründerin der ersten Tafel, die es überhaupt in Deutschland gab. Das war die Berliner Tafel. Ja. Und die haben wir dann einfach in Berlin getroffen. Und dann habe ich das halt auch als Umfeld, oder das war dann das Umfeld für die Fotos und für das Gespräch. Aber es ging jetzt wirklich nicht um, wir wollen nicht, natürlich wird inhaltlich die Arbeit der Tafeln beschrieben, immer wieder, aber auch nicht in jedem Interview. Weil das war genau das Spannende, es geht nicht nur um die Tafeln, sondern das ist ein Blick auf die soziale Situation in Deutschland. Was gibt's denn alles? Ja, und deshalb, wie gesagt, wir haben uns eher manchmal in Restaurants getroffen oder in Kneipen. Also das war auch, wo ist die Möglichkeit, jemanden zu treffen? Und da ging es auch gar nicht so sehr um das Umfeld, sondern ja, um die Emotionen im Gespräch. Das war irgendwie meine Aufgabe. Und pro Gespräch sind es dann 4, 5 Bilder. Also das ist jetzt wirklich ein Auftrag, der mir relativ leicht fällt, da in einer Stunde 6, 7 sehr gute Bilder hinzukriegen. Das ist für mich jetzt das stresst mich auch wirklich 0,0. Das ist für mich eher eine Freude, weil ich kann ja auch zuhören. Also es ist nicht so, dass wenn ich meine Kamera in der Hand habe, dass ich dann meine Ohren zumache, sondern das war für mich auch total bereichernd, diese verschiedenen Positionen irgendwie live zu hören. Ich finde es ja immer, das habe ich vorher schon gemeint, hinter Kulissen blicken, das ist ja das Privileg von allen Journalisten, dass man mit eigenen Augen und Ohren hört und sieht, wie Leute sind, wie sie argumentieren. Und manchmal hat man das Gefühl, die faken irgendwie. Aber das spüre ich eher, wenn ich selber dabei bin, als wenn ich den Artikel dann eine Woche später in der Zeitung lese.
Das stimmt.
Aber emotional war das überhaupt keine Herausforderung, sondern einfach ein Riesenprivileg. Also wir waren im Endeffekt eigentlich zu viert unterwegs. Es gab noch ein Ghostwriter, ist so ein blödes Wort, aber es gab einfach jemand, der die Gespräche dann aufgezeichnet hat, mitgeschrieben hat. und die dann, der Mirko, also auch ein ganz netter Typ, der einfach genauso zu uns dazugehört hat, und dann noch die Annette vom Verlag, vom Adeo Verlag, und wir sind einfach über 4 Monate jetzt natürlich auch nicht jeden Tag durch Deutschland gezogen, aber innerhalb von 4 Monaten haben wir diese 18 Leute getroffen, und das war irgendwie, wir waren so eine kleine Gang, die irgendwie, ja, einfach mal geguckt hat, was können wir denn aus dem Projekt machen.
Also es ist ein ganz tolles Projekt, deswegen, wir stellen es auch auf jeden Fall rein, weil es ist extrem lesenswert. Und dieser Mix an Menschen, die sich da treffen in diesem Buch, ja, also die dort interviewt worden sind, finde ich persönlich, ist ein ganz irre toller Mix. Also da sieht man, da hat sich wirklich jemand wirklich Gedanken dazu gemacht, wen er da trifft und warum. Deswegen sind die Interviews auch gut. Also es ist wirklich, es ist ein tolles Buch, und insofern eine ganz klare Buchempfehlung an der Stelle schon mal. Ja.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen von der Musik, aber wir müssen da wieder hin zurück, weil das ja doch ein Großteil deines Lebens bestimmt, kann man ja schon so sagen. Ja. Du hast das Stuttgarter Kammerorchester begleitet, auch über einen sehr langen Zeitraum. Die haben dich auch mitgenommen und nah bei sich sein lassen. Und ich glaube, jeder, der schon mal so Dokumentationen über große Orchester gesehen hat, hat jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, dass das nicht ganz einfach ist. Weil sind ja auch alles ganz besondere Persönlichkeiten. Das Reisen mit, auch mit dem Instrument, mit allem drum und dran, ist natürlich auch besonders, ja. Auch das Ankommen an einen besonderen Ort. Du warst ja mit denen wirklich viel unterwegs. Wie hat sich dieses Projekt denn gestaltet? War das auch sowas, so diese Grundidee, hey, wir müssen da mal was machen, um dieses Stuttgarter Kammerorchester einfach mal auch jedem nahe zu bringen, mal zu zeigen, diese große Bandbreite, und wer ist denn das alles?
Also die Idee ist wirklich komplett meine gewesen. Vielleicht zu meiner Vorgeschichte nochmal. Ich habe erzählt, dass ich so Anfang der 90er Jahre angefangen habe als Assistent, Fotograf und so weiter. Und ich habe einfach so von Mitte der 90er Jahre bis Ende der Nuller Jahre war ich vor allem im Sommer unglaublich viel auf Festivals unterwegs. Also ich habe zwar auch andere Sachen gemacht, aber Musikfotografie war das auch, was Geldverdienen betrifft, schon einer der wirklich fast mein wichtigster Bereich. Und wie gesagt, ich habe 15 Jahre im Sommer die Festivallandschaft Deutschlands intensivst erfahren, aber da vor allem diesen Rock- und Pop-Bereich, sage ich jetzt mal, oder auch Hip-Hop und so weiter, aber mit Klassik hat es nichts zu tun. Also einfach
was völlig anderes.
Diese Sachen ganz anders, eigentlich auch da, wo ich herkomme. Also ich bin eher Rock-Fan als Klassik-Fan, so von meiner Sozialisation her. Ich habe da sehr viel für Sponsoren, für Veranstalter, für Musikmagazine fotografiert. Also wirklich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der in diesen 15 Jahren so viele Festivals in Deutschland fotografiert hat wie ich. Also man kennt ja auch seine Kollegen und trifft sich auch immer wieder. Aber ich glaube, ich war schon der irgendwie überall war, gefühlt. Aber irgendwann, wie gesagt, in dieser Nullerjahre, ist zu mir langsam das Gefühl entstanden, ich bin mit dem Thema ein bisschen durch. Also ich habe alles schon gesehen und alles schon fotografiert. Und ich fand auch, dass meine Bilder so minimal schlechter geworden sind. Immer noch gut genug, um einen guten Job zu machen. Aber wenn du einen Job zum ersten oder zum zweiten Mal machst, dann hast du ein ganz anderes Feuer, da noch hinzugucken und wie sieht's denn von da hinten aus und eine andere Perspektive suchen. Und dann, also das war das eine, das ich selber fand, ich bin ein bisschen faul geworden. Und dann ging es auch mit manchen Kunden einfach zu Ende. Aber nicht, weil wir uns nicht mehr mögen haben oder weil meine Fotos zu schlecht waren, sondern weil einfach nach 4, 5 Jahren die auch da ihr Engagement irgendwie runtergefahren haben. Dann muss man noch dazu wissen, dass es die Preise in dem Bereich zum Teil wirklich ins Bodenlose gefallen sind. Also man konnte, ich habe früher wirklich da richtig gut Geld verdient. Das ist irgendwann fast nicht mehr möglich gewesen, weil das so war einfach so ein Trend, dass man da überall spart und der Praktikant macht noch ein paar Bilder und so weiter. Und da habe ich dann für mich eigentlich beschlossen, Musik ist meine große Liebe als Fotograf, aber wie wäre es denn, wenn ich einfach versuche, mich von den Themen her noch breiter aufzustellen, um Geld zu verdienen, was auch gut funktioniert hat, und mir eher so Projekte suche, die mich wirklich schon immer ganz arg interessieren und die aber mit Geldverdienen nichts zu tun haben. Und dann ist es auch relativ einfach, an so Projekte ranzukommen, wenn man irgendwie die richtigen Kontakte hat. Und dann bin ich über ein Schulprojekt an das Stuttgarter Kammerorchester gekommen. Und da war dann die Idee da, die ich eigentlich schon mein ganzes Leben hatte. Ich möchte mal, eigentlich wie eine Rockband, das war so die Uridee, ich möchte mal eine Rockband ganz lange begleiten. Wirklich so richtig lange, um den Alltag zu zeigen. Nicht nur die Konzerte, wo dann 50.000 Leute jubeln, sondern den Alltag, was ja vorher schon eigentlich, das ist auch so ein Thema, das ja einfach durch mein Leben zieht. Der Alltag der anderen, würde ich jetzt einfach mal sagen, der interessiert mich. Und habe das Kammerorchester angesprochen, die ja wirklich sehr erfolgreich, sehr berühmt sind, das älteste Kammerorchester der Welt sind, was ja auch so ein gewisses Flair hat, finde ich. Und habe den einfach angeboten, dem damaligen Intendanten, hör mal her, wie wär's denn, ihr nehmt mich langfristig immer wieder mit auf eure Reisen, ich möchte kein Geld von euch, ich möchte nur Freiheit, ihr zahlt meine Reisekosten, aber ihr dürft von jetzt ab meine Bilder umsonst nutzen, damit ihr auch schon Nutzen davon habt, und langfristig machen wir einfach ein schönes großes Buch um diese Welt. Ich habe immer die Welt des Stuttgarter Kammerorchesters, habe ich das Projekt am Anfang so gleich genannt, das zu zeigen. Und die Idee war erst, das über 5 Jahre zu machen, weil dann wäre das Orchester 70 Jahre alt geworden. Und ein halbes Jahr, bevor das Jubiläum anstand, haben wir einfach gesagt, wie wäre es denn, wir machen es nochmal 5 Jahre, dann sind es das 75-jährige Jubiläum. Und für mich war das auch eine wunderbare Idee, einfach noch neue Länder und neue Gelegenheiten zu haben, mein Projekt irgendwie zu Ende zu führen. Und nach allem war ich ja wirklich in 16 Ländern, mit denen war vor allem viel in Asien unterwegs, wo ich sonst nicht hingekommen wäre. Auf jeden Fall nicht, was ich vorher schon beschrieben habe, an Orte, wo man als Normalsterblicher einfach nicht so einfach hinkommt und sich sein eigenes Bild machen kann. Und ich glaube, uns ist da ein ganz schönes Zeitdokument auch geglückt, was die Pandemie, die uns ja immer noch irgendwie natürlich seit 2 Jahren beschäftigt, was ganz verrückt ist, weil ich zeige die Welt des Stuttgarter Kammerorchesters im Sinne von die große weite Welt. Und wirklich am Ende, als ich mit den Aufnahmen für das Buch schon fertig war, ich habe eigentlich die letzten Aufnahmen für das Buch im Januar 2020 gemacht und im September 2020 war die Veröffentlichung. Und ich war dann im Frühjahr einfach schon in der Auswahl der Bilder und wollte das abschließen. Und plötzlich bricht die Welt zusammen. Und diese Welt, die ich in dem Buch zeige, die ist eigentlich immer noch total kaputt. Also natürlich finden jetzt wieder Konzerte statt, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, weil das ja auch ein wichtiges Projekt für mich ist. Aber diese Reiseorchester, die über ihr Leben lang um die Welt ziehen, das ist ja immer noch wahnsinnig schwer und kompliziert. Vor allem jetzt, was Asien betrifft. Also, auch im Klassikbereich wirklich viele deutsche Orchester und Künstler sehr, sehr aktiv sind und ich glaube auch wirklich Geld verdienen. Aber nach China zu reisen, ist, glaube ich, einfach unmöglich als Orchester aktuell. Wenn man sieht, was gerade in Shanghai wieder für Bilder sind, also keine Chance.
Also Stand geht jetzt einfach nicht. Machen die auch erst 24 wieder auf. Also insofern kann man das, glaube ich, auf die nächsten Jahre einfach vergessen, dass man da wirklich hinkommt.
Also ich glaube, wenn ein anderer Fotograf die Idee hätte, das ist ja ein schönes Buch, ich suche mir ein anderes Orchester und mache das gleiche wie der Rainer, der wird sich erstmal sehr schwer tun, weil es die Gelegenheit einfach noch nicht gibt. Das dauert noch. Also habe ich einfach Glück. Das hat irgendwie zeitlich wirklich komplett gepasst, das irgendwie so noch zu Ende bringen zu können. Und da waren halt auch ganz spektakuläre Reisen dabei. Also kurz vor der Pandemie waren wir noch 2 Wochen in Hongkong, Malaysia und Thailand unterwegs. Und das sind natürlich einfach schöne Ziele. Und für mich, also ich habe das, da bin ich auch ehrlich genug, ich habe es einfach auch immer genossen, dass ich mich eigentlich um nichts kümmern muss. Also ich war einfach Teil der Mannschaft. Und war halt, wie ich es vorher schon beschrieben habe, in den Hosen. Ich war einfach immer bei allem mit dabei, fast wie ein Orchestermitglied, kann man wirklich so sagen. Ja, und das ist natürlich auch ein Privileg, wenn man sich eigentlich um nichts kümmern muss und einfach nur in den Bus reinsitzt und an den nächsten Ort gebracht wird. Und dann sich aber auch mal 3 Stunden rausnehmen kann, wenn man vielleicht auch mal die Stadt erkunden möchte. Oder wenn das Orchester eine 3-stündige Probe hat, muss ich nicht 3 Stunden in der Halle sitzen. Also so spannend ist es auf Dauer auch nicht. Weil das Thema dieses Buches ist ja viel mehr, was erlebt ein Orchester rund um die Konzerte herum. Also wie gesagt, dieser Alltag wieder. Und da fand ich es dann halt spannender, mich nach dem Konzert wieder mit denen zu treffen und mit denen essen zu gehen und auch da ein paar Bilder zu machen oder morgen zum 5 den Sonnenaufgang in Hongkong von einem Victoria Peak anzuschauen mit 2 Musikern, die mit mir um 4 aufgestanden sind, um da hochzugehen. Das sind die Bilder, die ich spannender finde als jetzt nur ein Geiger auf der Bühne. Das weiß man, wie es aussieht. Ich will ja Bilder zeigen, die andere vielleicht nicht kennen. Das ist so das, was mich da wirklich, wirklich angetrieben hat.
Gab es da irgendwie besondere Erlebnisse? Also irgendwas, was du erzählen darfst? Ja, ich weiß. Also ne, das ist ja aber...
Also diese Hongkong-Geschichte, über die habe ich wirklich oft geredet, weil es jetzt so eine ganz wieder eine andere Herangehensweise ist, aber wir waren halt im November 2019 in Hongkong. Und wer sich noch ein bisschen zurückerinnert, im Sommer 2019 sind die ganzen Konflikte wieder hochgeschwappt in Hongkong. Und wir sind am 18. November geflogen. Ich bin mit Daten ziemlich gut. Montagabends ab Frankfurt geflogen und am Montag früh war die Titelgeschichte in der Bietigheimer Zeitung, die ich jeden Morgen auf meinem Tisch habe, war Ausnahmezustand in Hongkong. Und wir sind abends geflogen. Und meine Frau hat mich zu Recht gefragt, ob es eine gute Idee ist, da jetzt hinzufliegen. Der Intendant vom Orchester war bis morgens mit dem Auswärtigen Amt im Austausch, ob man fliegen kann oder ob man nicht fliegen kann. Also es war für eine Woche, es war klar, wir kommen dienstags an und fliegen am nächsten Montag dann nach Malaysia weiter. Wir sind geflogen, wir kamen in der Stadt an, wo wir wirklich nicht wussten, was erwartet uns. Also wie ist die Stimmung da? Wird man schon von Polizisten am Flughafen gefragt? Wirklich keine Ahnung. Das war wirklich so eine spannende Erwartung, was kommt. Und dann sind wir abends angekommen, sind auch in die Stadt gegangen. Also wir waren eh mitten in der Stadt noch was essen gegangen. Und da lagen überall Pflastersteine rum. Und es waren jetzt zwar keine großen Demonstrationen, die wir da gleich gesehen haben, aber eher so kleine Mahnwachen. Es war einfach klar, da passiert gerade was in der Stadt. Und das ganz Verrückte an der Woche war einfach, dass am Sonntag, an dem wir noch da waren, also dienstags angekommen, am kommenden Sonntag, waren Kommunalwahlen in Hongkong. Und die ganze Protestbewegung hatte die Hoffnung, dass da nochmal ein politisches Zeichen gesetzt werden konnte, um vielleicht noch was zu bewegen. Das bedeutet, die ganzen Proteste wurden in der Woche komplett runtergefahren. Nur noch an den Hochschulen, das waren so die Brennpunkte. Da ging es wirklich ab, aber da sind wir nicht hingegangen. Ja nicht also man ist ja auch nicht lebensmüde und hat da auch wirklich nichts verloren. Also es geht ja eigentlich nicht darum, irgendwie so einen Terrortourismus zu betreiben. Das wäre ja furchtbar. Auf jeden Fall war die Woche total ruhig. Die Stadt war ausgestorben. Es gab keine Touristen in der Stadt. Es gab geschlossene Apple Stores, was glaube ich nicht wirklich üblich ist, weil die wollen Geld verdienen. Und meine Lieblingsanekdote von der Reise ist, dass ich abends dann an so einem Abend, wo das Orchester geprobt hat und ich mir einfach auch die Stadt anschauen wollte, bin ich an den Hafen gefahren und es gibt diese sehr berühmte Hafenrundfahrt in dem Sim Bay in Hongkong, wo jeder Tourist wohl einmal macht. Das ist einfach auch wunderschön. Ich bin so wirklich so hin, dass ich wusste, ich fahre in die Nacht rein. Ich habe mir mein Ticket gekauft, habe ich dann brav angestellt, kurz vor 6, um aufs Schiff raufzukommen und die Begrüßung war, welcome, you're the only one.
Oh Gott, okay.
Ja, und es war einfach ein Riesenschiff mit Platz für vielen hundert Menschen und ich war einfach der Einzige. Und das, ich glaube, diese kleine Geschichte zeigt einfach komplett, in was für eine Welt wir da reintauchen konnten. Und ich meine, ich war seit ja nicht mehr in Hongkong natürlich, aber ich verfolge es natürlich jetzt auch in der Presse, weil auch da alles, jedes Land, das man mal mit eigenen Augen gesehen hat, ist dann einfach vertrauter und man nimmt da Entwicklungen viel intensiver wahr, als wenn jetzt über ein Land in Afrika berichtet wird und ich war noch nie in Afrika. Also das ist so, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deshalb beobachte ich natürlich auch in Hongkong und auch wie es den Leuten, die einfach, die ganzen Protestler, entweder sind sie eingesperrt oder sind weggegangen, weil einfach das Leben, das sie führen wollten, einfach nicht mehr möglich war. Aber das war schon, ja, ganz, ganz, ganz verrückt und interessant. Aber ich habe natürlich viele tolle Konzerte mit denen erleben dürfen. Also ich muss jetzt auch, aber auch da, das fand ich immer faszinierend am Kammerorchester, dass sie wirklich in den größten Sälen der Welt spielen, aber auch ein sehr, sehr starkes soziales Engagement haben und dann auch Projekte mit Schulklassen machen, mit sozialen Einrichtungen. Also es gehört auch zum guten Ton dazu. Also sowohl beim VfB Stuttgart und bei Bundesliga-Vereinen, also jeder Bundesliga-Verein hat soziale Projekte. Das ist einfach State of the Art, das gehört sich einfach und ist auch gut so.
Aber das Gute weitergeben.
Ja. Das ist gut, das ist wirklich gut. Das ist einfach wunderbare Entwicklung. Und im Musikbereich, also gerade im Klassik, ist aber genau das Gleiche. Die Orchester, die wirklich was bewegen wollen, die wissen ganz genau, wir haben hier einfach eine soziale Verantwortung, weil die großen Orchester sind ja sehr stark subventioniert alle. Und das allein deshalb müssen die einfach auch der Gesellschaft was zurückgeben und machen das einfach alle auch. Und das war das Thema des Buches. Also vom Konzert in der Schulklasse bis zur Elbphilharmonie. Ich wollte halt einfach alles drin haben. Und das habe ich, glaube ich, auch ganz gut geschafft nach diesen 16 Jahren. Oder nach diesen 16 Ländern.
Unglaublich. Das ist ein wunderschönes Buch geworden. Ja.
Danke.
Musik, genau. Du hast es eben schon gesagt, also als du dann schon mit in der Vorbereitung, also einfach intensiv für das Buch warst, dass dann die Pandemie ja begonnen hat. Und damit ja auch ein Projekt, also ich hoffe, dass es ganz, ganz viele schon gesehen haben. Man kommt da eigentlich nicht dran vorbei. Das ist auch ein Herzensprojekt. Die Rückkehr der Musik, genau. Wie viele Auflagen gibt es von den Postkarten?
Es gibt 5 und der 6. ist gerade in Vorbereitung.
Wunderbar. Also die muss man sich eigentlich aufheben, sammeln, bei sich behalten, weil das einfach, ich finde es,
würde ich auch jedem raten.
Und ich wünsche mir immer noch, dass es auch dazu irgendwann ein Buch gibt, weil als wir uns zwischendurch mal gesehen haben und du mir nur ein Set einfach mal, kurz, es war das Aktuelle gerade, hast du mir die Geschichten hinter den Bildern erzählt. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, eigentlich müsste man einen Podcast draus machen. Jede Folge zu einem Bild, wie ist es eigentlich entstanden, was verbirgt sich dahinter? Weil man wirklich von dir einfach ganz, ganz viel erfährt. Also die Bilder sagen natürlich schon mehr als 1000 Worte, aber eigentlich gibt's halt einfach auch immer eine tolle Geschichte dazu. Wie ist dieses? Das ist unglaublich. Das muss es geben.
Das wird's geben. Das Buch wird's geben. Aber ich habe jetzt noch gerade noch keine Hektik irgendwie, weil dieses. Vielleicht soll ich kurz einfach erklären, was die Rückkehr der Musik bedeutet, dass man doch noch nicht kennt. Ich habe einfach im März, also ich habe jetzt so ein bisschen erzählt, wie meine letzten Jahre waren, aber im März 2020, als die Pandemie losging, hat es mich einfach beruflich auch erstmal komplett erwischt. Also alle meine Jobs wurden, wie bei vielen anderen auch, einfach alle abgesagt, weil mein Problem war, dass alles, was ich mache, mit Menschen zu tun hat. Und alles, was mit Menschen zu tun hatte, war entweder abgesagt oder gefährlich und es gab einfach nichts zu tun. Und das war für mich wirklich auch, eine sehr neue Situation. Also darauf war ich auch irgendwie nicht vorbereitet.
Keiner war darauf vorbereitet.
Wirklich keiner, aber ich einfach auch nicht. Aber ich habe das, glaube ich, ganz sportlich genommen und habe dann einfach, ich habe es vorher schon beschrieben, dass ich Facebook gerne nutze, um auf meine Arbeit ein bisschen aufmerksam zu machen. Und habe dann den März 2020 einfach genutzt, um jeden Tag irgendeine alte Geschichte zu posten, die ich irgendwo mal erlebt habe, um die Leute auch ein bisschen bei Laune zu halten. Und habe auch genau dieses Feedback bekommen. Danke, Rainer, dass uns einer auch mal auf einen anderen Gedanken bringt und nicht nur sagt, wie schrecklich alles ist. Nur fotografiert habe ich wochenlang einfach auch nicht. Mir fiel auch nichts ein. Also ich war irgendwie auch da wirklich so ein bisschen lethargisch. Und dann habe ich im Mitte April einen Anruf von 2 vom Kammerorchester bekommen. Sie würden 2 Tage später in einem Altenheim in Esslingen spielen, ob ich denn Lust und Zeit hätte, da mitzugehen, um ein paar Bilder zu machen. Und Zeit hatte ich jede Menge. Dann bin ich mitgefahren. Und das war dann einfach ein wirklich unglaublicher Moment. Das war der 106. Geburtstag von einer Bewohnerin in dem Altenheim. Und ihre Tochter, die selber in dem Altenheim wohnte, die war auch schon in dem Alter, hat wirklich hektisch rumtelefoniert, wer könnte denn der Mama ein Ständchen spielen? Hat dann beim Kammerorchester auch 2 gefunden. Und das Foto, das dann auch das erste Motiv der Postkartenserie ist, ist einfach ganz rührend, weil die ältere Dame steht halt im ersten Stock auf dem Balkon, schaut runter und unten im Rasen stehen ein Bratschist und ein Geiger und machen eine Viertelstunde Musik für sie. Also es war einfach ein ganz, ganz schöner und wirklich rührender Moment. Und da habe ich das erste Mal gespürt, ich liebe Musik, die liegt eigentlich brach, aber ganz brach kann Musik nie liegen. Irgendwo nimmt einer eine Gitarre in die Hand oder spielt Klavier für sich, für andere. Wie wäre es denn einfach, wenn ich versuche, diese neue Zeit einfach so zu begleiten, wie ich jetzt einfach 10 Jahre das Kammerorchester begleitet habe. Und dann war, wie gesagt, diese Idee schnell da. Ich könnte ja einfach das als mein neues Projekt auswählen und habe auch da einfach schnell geguckt, wer könnte mir denn da helfen, mitzukriegen, was überhaupt alles stattfindet. Also ich bin zwar wirklich sehr gut vernetzt, aber vieles kriegt man ja doch nicht mit. Und habe dann mich dann bei dem Popbüro Region Stuttgart gemeldet. Das ist eine Einrichtung von der Stadt Stuttgart und von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Und die haben damals sehr viel Streaming-Konzerte gemacht. Also es gab schon ab März diese bundesweite Initiative United We Stream. Und das Popbüro war einfach in Stuttgart oder in der Region dafür zuständig, da Sachen auf die Beine zu stellen. Und das Popbüro, die haben mir dann so die ersten Kontakte dahin vermittelt. Und dann ging es einfach los. Also ich habe einfach wie gesagt, im April war das Bild im Altenheim. Und ab Mai habe ich dann einfach in großem Stil begonnen zu dokumentieren, wie Live-Musik trotz Corona stattfindet. Am Anfang nur im Großraum Stuttgart, aber dann wirklich so immer die Fühler weiter ausgestreckt, dann auf Baden-Württemberg Und seit Dezember 2020 wurde ich auf ganz Deutschland. Hatte dann früh gemeinsam mit dem Popbüro die Idee, wir könnten doch Postkartensets machen, die wir umsonst verteilen. Weil das Hauptthema dieses Projektes ist einfach Sichtbarkeit für die Musikbranche. Nicht nur für die Musiker, sondern auch für die ganzen Leute dahinter, die Techniker, die Caterer, alle,
die da einfach gar nicht gesehen
ihr Zuhause hatten, die man nicht gesehen hat. Und ich war, glaube ich, der so den Blick auf irgendwie alle geworfen hat. Vor allem auch hatte ich zum Glück nach ein paar Wochen auch wieder auf Facebook habe ich gesehen, einen Chorleiter, den ich ganz gut kenne, postet irgendwann ein Foto von der Chorprobe in dem Parkhaus. Da dachte ich, ja, wie cool ist das denn? Na klar, es gibt ja nicht nur die Profis, die kein Geld mehr verdienen können. Es gibt ja einfach die ganzen Musiker, die einfach leidenschaftlich gern Musik machen. Gar nicht mehr, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach, weil es Teil ihres Lebens ist. So wie ein Aha-Fußballer halt zum Aha-Training geht, weil es ihm Freude macht. Und habe dann auch da schon früh begonnen, das Thema einfach auch auf den Amateurbereich auszuweiten. Und eigentlich gibt's, also ich habe mittlerweile fast 330 Konzerte fotografiert in den letzten 2 Jahren in ganz Deutschland. Und es gibt wahrscheinlich relativ wenig, was mir thematisch entgangen ist. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Und mittlerweile gibt's 5 Postkartensets in der Auflage von 5.000 Stück immer. Also ich hatte lange eine Förderung vom Ministerium und konnte mir das so finanzieren. Das letzte Set hat die Stadt Stuttgart mir unter die Arme gegriffen. Und das letzte Postkartenset bin ich gerade dran und werde dann das Projekt jetzt auch in den nächsten Wochen abschließen. Weil jetzt geht ja wieder viel mehr. Also die Schleierhalle ist wieder voll. Auf dem Wasen werden Open Airs mit 60.000 Leuten stattfinden. Die Pandemie wird uns wahrscheinlich noch viele Jahre irgendwie ein Schnäppchen schlagen. Aber ich denke, jetzt ist wirklich die Zeit. Ich bin gerade auch wirklich so in den... Was möchte ich die nächsten Wochen noch fotografieren, um es dann zu Ende zu bringen? Es wird dann auch am 24. Juli in Stuttgart die nächste Ausstellung zu dem Projekt geben, im Galerienhaus im Westen. Und dann, glaube ich, aber ist das von allen meinen Projekten, die ich gemacht habe, wahrscheinlich die Serie, von der ich mein ganzes restliches Leben einfach zehren werde und zehren kann, wo ich jetzt noch gar nicht abschätzen kann, wo die Bilder vielleicht irgendwann gezeigt werden, weil ich mir da wirklich einen Fundus geschaffen habe, den ich ja nur in Bruchteil bisher ausschöpfe. Und da freue ich mich auch drauf. Also gerade ist immer noch so, ich muss fotografieren, aber ich freue mich wirklich auch drauf, wenn ich meinen Haken drunter gemacht habe und dann wirklich so richtig in die Auswertung der Arbeit gehen kann.
Kann man bei deinen ganzen Projekten eigentlich, also kannst du selber sagen, was so dein Lieblingsprojekt in all der Zeit war?
Nee, also auf ein Lieblingsprojekt würde ich mich jetzt nicht einigen. Die Brenzband ist wirklich so eine komplette Herzensangelegenheit. Das Kammerorchester ist wirklich ein Projekt, das mir einfach super wichtig war und wo ich einfach dankbar dafür bin, dass ich auch die Energie hatte, dass ich auch eine Familie hatte, die mich da irgendwie immer hat ziehen lassen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil, wie gesagt, ich habe da nicht 1 Euro mitverdient mit dieser Arbeit. Das war immer, ja, das war einfach ein freies Fotoprojekt, aber so habe ich eigentlich auch schon immer getickt. Also der letzte Fotograf, bei dem ich gearbeitet habe von meiner Selbstständigkeit, der hat mir das beigebracht, dass man wirklich, für mich war vorher immer, der Beruf des Fotografen war für mich bis dahin, man guckt nach Aufträgen und verdient damit Geld und davon lebt man, so arbeitet ein Fotograf. Und der Ralf, bei dem ich gearbeitet habe, der war einfach anders. Der hat zwar auch sehr tolle Aufträge gehabt und auch gut Geld damit verdient, aber der hat ganz früh für sich gemerkt, wenn mich was wirklich interessiert, dann muss ich es einfach machen. Und wenn mir keiner Geld dafür gibt, dann mache ich es erst recht. Und vielleicht so. Und das habe ich mir bei ihm irgendwie, glaube ich, abgeguckt, dass es einfach super wichtig ist für meine Arbeit auch als Fotograf. Also dieses, ich beschreibe meine Arbeit immer gern wie ein Puzzle. Also man braucht die großen Teile, die einen ernähren und die einen die einfach so den Grundstock, die meine Miete zahlen und ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe, glaube ich, ganz früh gemerkt, wenn ich mich nicht um Kleinigkeiten kümmere, dann kann auch nichts wachsen. Die großen Teile, die brechen irgendwann weg. Also wer hat denn schon einen Kunden 30 Jahre lang? Das gibt's eigentlich. Ich habe echt das Glück, ich habe ein paar Kunden wirklich schon 20 Jahre und ich empfinde das als ein Riesenprivileg, aber das ist nicht normal. Weil irgendwann ändert sich die Werbeagentur, der Marketingleiter. Die Menschen ändern sich und neue Menschen bringen neue Leute mit. Das ist völlig normal und davon profitiere ich ja auch ganz oft. Wie oft bin ich zu neuen Firmen gekommen, weil mich jemand mitgenommen hat? Und genauso fällt man bei anderen Firmen manchmal raus. Aber wie gesagt, wenn man sich nicht um Kleinigkeiten kümmert, dann kann auch nichts wachsen. Und wenn ich einfach gucke, welche Projekte mich langfristig am weitesten gebracht haben oder wo ich ganz spannende neue Menschen auch kennenlernen durfte, waren es wirklich eher meine kleinen eigenen Projekte, die ich habe wachsen lassen und ich gezeigt habe mit Büchern, mit Ausstellungen, als jetzt die normalen Aufträge, die manchmal auch gar nicht so spannend sind. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag den spannendsten Tag des Lebens habe. Also ich habe auch ganz viele ganz normale Jobs, bin dankbar dafür, aber ich habe, glaube ich, eine gute Mischung einfach. Deshalb bin ich da wirklich wunschlos glücklich. Und jetzt auch, wie gesagt, der Anfang der Pandemie war schwierig für mich, für ganz viele, für mich aber einfach auch. Und 2020 bin ich irgendwie so durchgekommen, aber seit letztem Jahr habe ich einfach wieder, glaube ich, Normalzustand und weiß aber auch, dass ich das auch zum Teil meiner Initiative zu verdanken habe, so sichtbar und aktiv zu bleiben. Also Anja, wir haben uns vorher nicht gekannt. Du bist eine von denen, die habe ich darüber kennengelernt, dass ich einfach meine Projekte weitermache und dann Leute darauf aufmerksam werden. Und das ist einfach für mich die schönste Art der Akquise, weil ich akquiriere echt gar nie. Das mache ich, das habe ich früher gemacht. Am Anfang hat man gar keine andere Chance. Aber eigentlich ist meine Akquise jetzt, ich mache Projekte und versuche, dass man viel drüber berichtet und dass Menschen sie wieder mitbekommen. Und es ist, ich glaube, das ist die für mich charmantere Art, als jetzt bei irgendeiner tollen Werbung zu sagen, hallo, mich gibt's übrigens auch, das ist meine Arbeit. Ja, muss jeder seinen Weg finden, aber der hat für mich ganz gut funktioniert.
Das ist jetzt fast schon ein super Schlusswort, aber das ist es noch nicht. Ich würde auf jeden Fall, du hast ja eben schon gesagt, dass du von diesen ganzen Bildern, die du gemacht hast, im Rahmen des Projektes, also Rückkehr der Musik, dass du davon noch lange zehren wirst, aber und dass du auch noch deinen ganz normalen Jobs halt weiterlaufen. Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist mein nächstes Herzensprojekt? Gibt's irgendwas, was dir schon so ein bisschen so vorschwebt, wo du sagst, oh ja, da hätte ich wirklich Lust drauf, das würde ich so wahnsinnig gerne machen?
Also ich habe jetzt kein Riesenprojekt vor Augen irgendwie, das jetzt wirklich nicht. Ich habe ein Projekt, das ich unbedingt weiterführen möchte, das ewig pausiert hat, und zwar, ich habe ja, also in eine Ausstellung, die ich vor Jahren machte, da geht's einfach um Musikfotografie in allen möglichen Bereichen. Also es sind so 10 verschiedene Bereiche, die ich gezeigt habe. Und eine Serie, die ich damals fotografiert habe, die hieß Spirit of Eden. Und zwar habe ich damals Dirigenten porträtiert, damals sogar noch im Auftrag der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Und das Thema war, ich soll Dirigenten beim Hören porträtieren. Also nicht einfach normales Porträt, sondern die Hoffnung war, dass ich die Leute wirklich so, ich sage jetzt mal, noch tiefer erwische, als wenn ich sie einfach anschaue. Und dann habe ich ab dem ersten Termin schon begonnen, dass alle Dirigenten das gleiche Musikstück hören mussten. Und zwar ein Lieblingsmusikstück von mir, von der Band Talk Talk. Das Album Spirit of Eden habe ich einfach ab Anfang laufen lassen und habe dann einfach immer so für 10, 15 Minuten fotografiert, wie musikaffine Menschen, das sind Dirigenten natürlich, wie die auf dieses Stück, das mir total wichtig ist, wie die darauf reagieren. Und dieses Projekt möchte ich unbedingt weiterführen. Das ist dann irgendwann so eingeschlafen, aber das ist so eine ganz, ganz schöne Idee. Und das ist so, was ich mir jetzt, ich sag mal, ab Herbst wieder wirklich vorgenommen habe, da zu gucken, wen könnte ich da nochmal, weil bei der Ausstellung, die ich damals hatte, habe ich 3 Bilder davon wirklich auf 1,80 Meter, auf 1,20 Meter aufziehen lassen. Und da kriegen die einfach eine unglaubliche Qualität. Also da kriegt man echt in die Menschen rein. Und das war. Aber ansonsten, wie gesagt, ich müsste jetzt mal dieses Rückkehr der Musik zu einem guten Ende bringen. Und dann passieren neue Dinge. Aber das Jahr ist einfach schwierig. Das muss man einfach aussagen. Also wir sehen einfach, das ist diese ganze Weltpolitik, die lässt ja auch niemand kalt. Das muss man einfach aussagen. Wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie irgendwie hinter uns gebracht und jetzt sind ganz neue Dinge passiert, die wir alle noch gar nicht richtig begriffen haben und auch nicht wissen, wo sie uns hinführen. Und deshalb schaffe ich es für mich gerade auch nicht, jetzt zu große Zukunftspläne zu haben. Wir müssen irgendwie unser Leben, muss ich glaube, wieder ein bisschen emotional normalisieren. Nur wie wir das hinkriegen, weiß glaube auch noch keiner so richtig. Und das finde ich auch ein bisschen belastend für uns alle. Wirklich. Also wenn das kalt lässt, also wie gesagt, in der Tafel fotografieren, das ist halt eine Welt, die gab es schon immer und die ist wichtig. Aber jetzt wir sind alle, ich glaube, die meisten von uns sind irgendwie einfach so einem Pazifismus irgendwie aufgewachsen. Ich habe Kriegsdienst verweigert, das war klar. Und jetzt werden wir einfach mit Dingen konfrontiert und Gefahren irgendwie auch, die wir die uns überfordern. Also mich überfordert es gerade oftmals.
Ja.
Ja.
Das ist einfach auch zu nah. Das ist einfach zu nah. Das ist
ja,
ja einfach unvorstellbar gewesen, ne, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, da hat wirklich keiner damit gerechnet, dass es so weit kommt. Nee. Und im Moment, ja, weiß man auch nicht, wie es weitergeht da, ne? Das ist echt sehr, sehr schwierig, ja, das stimmt. Ja. Ja, aber abbiegen nochmal in was Nettes auf jeden Fall. Trotz dieser Situation lesen wir alle trotzdem gerne oder vielleicht auch gerade deshalb, ja, auch vielleicht auch manchmal, um ein Stück weit zu entfliehen oder einfach, ja, auch mal abzuschalten. Es gibt ja viele Gründe, warum man gerne zu einem Buch greift. Und wir fragen dich natürlich auch, wie jeden unserer Gäste, natürlich nach einer Buchempfehlung.
Also, als ihr mich gefragt habt, ob ich beim Podcast mitmache, war das ja da, wo ich ein bisschen Angst davor hatte, weil ich oute mich jetzt einfach mal als jemand, dem Bücher super wichtig sind für meine Arbeit. Ich bin nur leider eher ein mittelmäßiger Leser, das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt, aber natürlich habe auch ich euch eine Buchempfehlung. Also das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist von dem Hamburger Journalisten Christoph Dallach und der hat ein Buch gemacht, das heißt Future Sounds. Der hat ganz, ganz tolle Interviews geführt mit den Protagonisten des Krautrocks. Also so, das ging ja Ende der 60er Jahre los. Neu, La Düsseldorf, Kraftwerk und so weiter. Und mit diesen ganzen Leuten, diese Zeit hat er in ganz tollen Interviews einfach in ein ganz dickes Buch gepackt. Und das fand ich einfach total faszinierend, weil da auch Bands dabei sind, also Kraftwerk jetzt als auch Beispiel für mich, die mir einfach immer super wichtig waren. Das ist das letzte Buch, das ich gelesen habe. Und jetzt gebe ich noch eine Buchempfehlung, die ich aber noch nicht gelesen habe, aber ich bin mir sicher, ich werde es mögen. Meine Tochter hat mir zum Geburtstag die Autobiografie von Dave Grohl von den Foo Fighters geschenkt. Und über die habe ich wirklich nur Gutes bisher gehört und gelesen. Und da, die habe ich mir jetzt wirklich ganz fest vorgenommen. Nicht, weil ich der größte Foo Fighters-Fan der Welt bin, aber ich bin natürlich einer, der mit Nirvana und mit dieser ganzen Zeit, das ist ja genau, der ist wahrscheinlich gleicher Jahrgang, wie ich schätze ich mal, oder ein Jahr älter oder jünger. Das ist ja einfach meine Generation. Und da interessiert es mich einfach, wie er sein Leben als Rockstar, der aber doch, glaube ich, relativ bodenständig erzählt, wie er ja uns diese Welt, ich glaube, er macht in dem Buch was Ähnliches, ohne es gelesen zu haben, was ich in meinem Buch über das Kammerorchester gemacht habe, den Alltag zeigen. Diese ganz normalen Randgeschichten, die man einmal erzählt oder gezeigt bekommen muss, um es zu wissen, das stimmt ja, so geht es ja irgendwie auch. Das sind so meine beiden Tipps.
Mein Gott. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ja, also das ist doch in dem aktuellen Batman-Film, ne, ist doch auch ein Lied von Nirvana, taucht doch da wieder auf. Und ich habe anlässlich dessen, habe ich mir dann mal das Unplugged-Konzert auch mal wieder angeschaut und ich kann das nur jedem ans Herz legen, ja. Also jeder, der irgendwie mit Nirvana irgendwie nochmal so irgendwie, ja, unbedingt. Dieses Konzert ist ja einfach unglaublich.
Ja, ich hatte das Glück, im Sommer 91 die Band wirklich zufällig als Vorband zu sehen. Und zwar im Longhorn in Stuttgart.
Im Longhorn, oh mein Gott.
Ja, im Longhorn. Und zwar, das war ein Konzert von Sonic Youth und ich bin hin. Und dann hat er halt Nirvana gespielt. Ich kannte die nicht. Und also ich weiß auch genau, wie ich damals dachte, für eine Vorband ganz gut irgendwie. Und wirklich, also völlig außer Acht lassen, dass die in Amerika schon wirklich schon bekannt waren. Aber das war einfach ganz kurz vor dem großen Durchbruch. Gott. Und das dann einfach live mitzuerleben. Und ich war dann auch im Herbst 92, war ich mit als Fotoassistent 2 Wochen in Seattle. Und es war einfach total spannend zu beobachten. Das war einfach die Hauptstadt der Welt damals, was Musik betrifft. Oder also in dem Rockbereich zumindest. Und das war einfach super spannend, das mitzuerleben. Ich habe viele meiner allerliebsten Bands, habe ich irgendwann mal zufälligerweise als Vorband kennengelernt. Also ich möchte jedem raten, der gerne auf Konzerte geht,
unbedingt schaut euch die Vorbands an. Nicht erst nach der Vorband kommen.
Nee. Das ist echt ein Riesenfehler. Das ist einfach ein Riesenfehler. Also mein Lieblingsbeispiel, meine größten Helden sind Placebo. Und die habe ich 1996 hier in Ludwigsburg in der Rockfabrik auch als Vorband vor 30 Leuten gesehen. Und es war wirklich so, das war einfach toll. Und damals gab es in der Rockfabrik noch ein kleines Kino hinten dran. Und da saß ich danach mit dem Stefan Ohlsthal, mit dem Bassisten von von Placebo, und habe mich einfach mit ihm nett unterhalten. Und er erzählte mir damals, sie würden jetzt mit David Bowie auf Tour gehen. Und ich habe es ihm einfach nicht geglaubt. Ich dachte, der will jetzt irgendeinem Fotografen irgendeine Geschichte erzählen, weil ich einfach zu doof war, damals schon zu wissen, dass da eine Verbindung da ist. Und das, ja, sind so die schönen Anekdoten, die man so nach 30 Jahren einfach, die einen auch nicht mehr verlassen werden. Und ja, der auch wie Brian Molko, der war einfach ein richtiger Freak damals. Also der hat nur Party gemacht an diesem Abend. Das war einfach total schön zu beobachten. Und wenn ich jetzt einfach 25 Jahre später sehe, was für eine wirklich außergewöhnliche Karriere diese Band hingelegt hat, die mich, jedes Album ist für mich unglaublich toll, jedes Konzert ist der Wahnsinn. Ja, und ich habe sie einfach, ich habe ja ein Buch, das ich auch noch gemacht habe vor ein paar Jahren, das vielleicht noch als Abschluss, das heißt Thank You For Your Music, das ist ein Schwarz-Weiß-Buch, wo nur Künstler drin sind, wo ich Fan bin. Das war mir wirklich in dem Fall ganz wichtig. Also es geht, da ging es mir nie drum, meine tollsten Live-Fotos zu zeigen, sondern Bedingung war, wer da drin ist, muss ich Fan sein. Und es sind vielleicht, ich weiß es nicht mehr, 60, 70 Fotos, schätze ich ungefähr, über einen Zeitraum von 10 Jahren fotografiert. Und es gibt einfach einen Künstler, der zweimal drin ist. Nur einen. Das ist Brian Molko. Und zwar das allererste Foto in dem Buch ist Brian Molko in der besagten Rockfabrik 1996. Und das letzte Foto ist Brian Molko 10 Jahre später in der Schleierhalle in Stuttgart. Und er umrahmt mein Fansein in diesem Buch.
Ja, ich hab's gerade. Ich guck mir das gerade an. Ja, ihr das hört, ihr könnt jetzt leider nicht mitschauen, aber ich musste gerade unbedingt reinschauen, ja. Da. Also wir weisen auch auf dieses Buch natürlich hin. Das ist ja klar, damit euch ja nichts entgeht, weil die Bücher sind einfach so schön. Vielen Dank, Rainer.
Ich danke euch wirklich.
Vielen Dank für deine Zeit und wir kleben an dir dran, wir gucken, was du alles machst, ja, und verfolgen dich. Und wir haben uns wirklich unglaublich gefreut, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank für deine Zeit.
Ganz meinerseits wirklich. War eine schöne Zeit. Also,
Dankeschön.
Ich danke euch. Alles Gute. Bis bald alle. Ciao, ciao.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.